Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Ich lese den Predigttext für den heutigen Karfreitagsgottesdienst aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, dem fünften Kapitel, die Verse 14 bis 21. Da schreibt Paulus: Uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus: Lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Herr Jesus, durch dein Sterben ist alles neu geworden. Jetzt mach uns neu, damit die Welt durch uns davon von dir erfährt. Amen. Es gibt Tage, die haben die Welt grundlegend verändert. Der 1. November 1755 zum Beispiel. Mitte des 18. Jahrhunderts, die Welt, also Europa, damals haben wir geglaubt, wir sind die Welt und alles andere sind maximal wüde. Also Mitte des 18. Jahrhunderts ist die Welt erfüllt von der Idee der Aufklärung. Das war damals so die Zeit, da haben die Philosophen den Menschen entdeckt. Der Mensch, der ist nicht nur die Krone der Schöpfung, der Mensch ist sowieso überhaupt das Größte von ganz überhaupt. Der Mensch kann alles schaffen und der Mensch ist gut. Im Kern seines Wesens ist der Mensch gut, haben die Philosophen gesagt. Er muss sich nur befreien von allen Mächten, die ihn niederhalten. Gott zum Beispiel. Dann hält er nichts mehr auf den Menschen. Dann wird alles ständig besser, wenn sich der Mensch nur entfalten kann. Der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, nebenbei ein genialer Mathematiker, wenn es mich fragt, er hätte dabei bleiben sollen. Leibniz versucht, mit logisch schlüssigen Argumenten zu befreien: Diese Welt, in der wir leben, ist die beste aller möglichen Welten. Besser als diese Welt ist, geht sie nicht, alles andere war schlechter. Er wird dann sogar theologisch, habe ich erwähnt, dass er bei der Mathematik hätte bleiben sollen, Gott ist gut, sagt er, und deswegen muss Gott es ja so einrichten, dass die Welt so gut ist, wie sie nur irgend sein kann. Bleibt einem gar nichts anderes über. Also muss diese Welt die beste sein, die denkbar möglich ist. Und sie wird immer besser, die Welt, durch uns, weil der Mensch ist bekanntlich gut und der Mensch hält jetzt die Zügel in der Hand, lässt sie nicht mehr gängeln von irgendwelchen eingebildeten Mächten. Jetzt, also im 18. Jahrhundert, jetzt kommt die Idee vom Fortschritt auf. Das haben wir bis dahin nicht kennt. Bis dahin hat gegolten, alt ist gleich bewährt, ist gleich gut. Neu ist gleich kenne ich nicht, verdächtig, schlecht. Ab der Aufklärung gilt, neu ist modern, ist gut, alt, veraltet, schlecht. Es geht vorwärts, es geht aufwärts, weil wir jetzt am Ruder sind, wir Menschen. Und dann passiert der 1. November 1755. In Lissabon bebt um 9.40 Uhr die Erde. Geschätzte Stärke 8 bis 9 auf der Richterskala. Also katastrophal. Das Beben haben sie sogar in Finnland noch gespürt. Von den 275.000 Einwohnern kommen zwischen 30 und 100.000 ums Leben. Genauer wissen wir es nicht. Und mit einem Schlag hat die Menschheit begriffen, wir haben nicht alles in der Hand. Es gibt Mächte, denen sind wir ausgeliefert. Und Gott muss gar nichts. Zweites Beispiel, der 14. Jänner 1974. Manche von euch waren schon dabei. Weiß wer, was da passiert ist? Okay. Am 14. Jänner 1974 tritt eine Verordnung der österreichischen Bundesregierung in Kraft, die besagt, dass ab diesem Tag jedes Auto in Österreich an einem Tag in der Woche stehen bleiben muss. Dass der Pickel in die Windschutzscheiben picken müssen, dass draufsteht, an welchem Tag du nicht fährst. Und da ist auch drauf geschaut worden. Und mit einem Schlag hat die Menschheit, also Österreich, begriffen, Benzin ist nicht unendlich. Es kann, es wird eines Tages ausgehen. Und dann ist da noch der 7. April 30 nach Christus. Seit dem 7. April 30 nach Christus hast du eine neue Idee von Gott. Weißt, bis zum 7. April 30 nach Christus waren die Verhältnisse klar. Gott ist oben, wir sind unten. Oder halt die Götter, je nachdem, wo du da auf der Welt gelebt hast, meistens waren es die Götter. Nur Israel hatte diese komische Idee, dass es nur einen einzigen gibt. Und ein ägyptischer Pharao im 14. Jahrhundert vor Christus, das war so ungefähr 100 Jahre, nachdem die Israeliten in Ägypten gewohnt haben, kannst du denken, wo der die Idee hergehabt hat. Also, Gott ist oben, wir sind unten, die Götter sind die Chefs, wir sind die Schanis. In Babylon, im alten Babylon, hat man sich eine Schöpfungsgeschichte erzählt, das sogenannte Enuma Elish-Epos. Da heißt es, die Götter haben die Menschen erschaffen, damit die Menschen ihnen die Arbeit abnehmen. Und sie, also die Götter, ihre Ruhe haben. Nachdem sie sich gegenseitig ein bisschen niedergemetzelt gehabt haben, die Götter, aber so sind Götter halt. Also, Gott ist oben, oder die Götter, wir sind unten. Gott ist der Chef, wir sind die Schanis. Gott sitzt immer am längeren Hebel, weil er stärker ist, weil er mächtiger ist, weil er immer zuhauen kann, wenn einer nicht passiert, pariert oder eine. Und du erwartest es auch von ihm. Wie oft du das hörst. Also, wenn es Gott wirklich gibt, warum haut er dann nicht endlich zu? Warum gibt er denen, die das ganze Chaos in der Welt anrichten, nicht endlich ordentlich eine auf die Nosen, sagt einer, wer der Chef ist. Kennst du das? Ich meine, wir erleben das gerade weltweit auch so auf der zwischenmenschlichen Basis, dieses Warten auf den starken Mann, der ordentlich am Tisch hat, alles wieder ins Lot bringt. Und genauso denken wir über Gott. Also nicht alle und nicht immer, aber so manchmal, wenn du Nachrichten hörst oder siehst oder liest, da fragst du dich schon. Es war in Israel zur Zeit von Jesus nicht wirklich anders. Rabbi Shaul aus Tarsus, der hat das geschrieben, worüber wir gerade nachdenken, damals nannte er sich schon Paulus mit seinem römischen Namen. Rabbi Shaul aus Tarsus war Schriftgelehrter, also gelernter, studierter jüdischer Theologe. Der hat ganz genau gewusst, wie das sein wird, wenn der Messias endlich kommt. Der Retter, der den Gott schon vor Jahrhunderten versprochen hat, dass er ihn seinem Volk Israel schicken wird. Rabbi Saul aus Tarsus hat an den Messias geglaubt, von ganzem Herzen. Und er hat auf ihm gewartet, von ganzem Herzen. Er hat gewusst, wenn der Messias kommt, dann wird er sich an die Spitze der unbesiegbaren Heerscharen Israels setzen und sie werden die heidnischen Römer wegfegen und Israel in neuem Glanz auferstehen lassen. Make Israel great again. Ja, sagt Paulus, so habe ich früher gedacht. Er schreibt, ich habe den Messias, den Christus, heißt doch nichts anderes, nur auf Griechisch heute, ich habe ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt. Die Jünger vor Jesus haben sie es ganz ähnlich gedacht, zumindest eine Zeit lang. Da gibt es doch diese Geschichte, wo die Brüder Johannes und Jakobus Jesus fragen, ob sie links und rechts von ihm sitzen dürfen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst, sagen sie. Und da haben sie genau diese Idee im Kopf. Der Messias hat gesiegt, die Feinde liegen am Boden, Israel ist endlich great again und jetzt besteigt der Messias seinen Thron und das sind die besten Plätze natürlich gleich links und rechts. Und an diesem 7. April 30 nach Christus stehen sie alle miteinander fassungslos vor einem Gott, der nicht am Tisch haut. Der nicht sagt, wer der Chef ist. Zumindest nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Ein Gott, der nicht die Bösen abschlachtet, damit die Guten endlich Ruhe haben. Ein Gott, der sich selber abschlachten lässt von den Bösen für die Bösen. Weil sowieso niemand gut ist, außer ihm selber. Niemand ist gut außer dem einen Gott, hat Jesus mal gesagt. Weißt, so ist er. Keine 3 Stunden vor seiner Hinrichtung hat Jesus zu Pilatus, dem Richter, der ihn zum Tod verurteilt hat, gesagt, das Reich, dessen König ich bin, stammt nicht von dieser Welt. Das heißt nicht, bitte, dieses Reich, das Reich Gottes, ist so irgendwo weit weg, da oben im Himmel oder in irgendeinem nebulösen Jenseits, das mit dem wirklichen Leben nichts zu tun hat. Dieses Reich Gottes, hat Jesus gesagt, kommt jetzt den Menschen nahe. Gleich ganz am Anfang hat er das gesagt. Ganz nahe, weißt du, das ist so, wie wenn du vor einer Tür stehst und die ist schon spalt offen. Und hinter der Tür, da ist er. So nahe ist das Reich Gottes. Und dieses Reich, da wo nur mehr Gott was zum Sagen hat, das funktioniert nicht nach den Regeln, die bei uns gelten. Die oben schaffen auch, die unten parieren oder kriegen eine am Deckel. Im Reich Gottes ist es umgekehrt. Wer unter euch am größten ist, soll euer Diener sein, hat Jesus gesagt. Und hat es durchgezogen, selber. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an, sagt die Bibel. Und ein paar Zeilen später, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Bis in den Tod am Kreuz. Er hat es durchgezogen. Wie Jesus verhaftet wird und einer von seinen Jüngern will ihn verteidigen mit der Waffe in der Hand, da sagt Jesus so sinngemäß, gebiete Petrus. Im Himmel, du warst schon gleich hinter der Tür, die schon spalt offen ist. Da stehen 12 Legionen Engel, startklar. 60 bis 70.000 Mann schwere mobile Infanterie, bewaffnet, aufmunitioniert, aufgesessen, Motoren laufen. Und er hat sie nicht geholt, das rauszuhauen. Er hat sie nicht geholt. Er war gehorsam bis in den Tod. Bis in den Tod am Kreuz. Etliche Stunden, nachdem er das gesagt hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Nicht so wie die Reiche, die du kennst. Da hat er es dann nochmal ganz, ganz laut ausgeschrien. Ich habe es durchgezogen. Ich habe es geschafft. Ich bin treu geblieben. Mir selbst, meiner Mission, meinem Gott. Diese Welt hat ihn nicht dazu gebracht, dass er nach ihren Regeln spielt. das Reich Gottes ist immer nur das Reich Gottes. Es ist alles vollbracht, hat Jesus gesagt. War das Letzte, was er gesagt hat. Berühmte letzte Worte. Gut, du kannst an der Stelle sagen, und was hat es ihm gebracht? Was hat er davon gehabt? Danach ist er gestorben. Stimmt. Du hast recht, wenn du das sagst. Aber nur bis übermorgen. Spoiler. In der Nacht vom 8. zum 9. April 30 nach Christus ist Jesus auferstanden. Gott hat ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht, sagt die Bibel. Und vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das hat er davon. Das hast du davon. Du hast einen Gott, der lieber selber drauf geht, als dass er dich verliert. Und der dabei Gott bleibt, der alles in der Hand hat. Kein schwächlicher Götze, den keiner ernst nimmt. Was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen, sagt die Bibel. Aber immer noch. Bitte tue kein Freitag nicht so, als wüsstest du nichts vom Ostersonntag. An diesem 7. April 30 nach Christus hat Gott sein wahres Gesicht gezeigt. Und es ist das Gesicht von Jesus. Seit dem 7. April 30 nach Christus hast du eine neue Beziehung zu Gott. Bis zu diesem Tag, bis zum 7. April 30 nach Christus, hat gegolten, was im Alten Testament steht, sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und auch nicht eine, klar. Sorry, meine Damen. Zur Zeit von David, der hat das geschrieben, 1000 vor Christus, da konnte man nur höflich sein. Und du hast nicht extra dazu sagen müssen, dass die Damen auch so drauf sind. Wir sind jetzt gendergerecht, wir können uns das nicht mehr leisten. Also, da ist keine und keiner, die der Gutes tut. Keine, keiner. Auch nicht eine, auch nicht einer. Nicht einmal du. Niemand ist gut außer dem einen, Gott. Du erinnerst dich. Und ja, das hörst nicht so gern. Ich auch nicht. So schlimm bin ich doch gar nicht. Hörst du immer wieder, oder? Und wenn keiner aufpasst, denkst du das manchmal selber auch. Ist dir schon aufgefallen, dass es zweites, nach dem so schlimm bin ich doch gar nicht, dass es zweites fast immer kommt, da kenne ich so viele, die sind viel schlimmer wie ich. Gleich der Vergleich mit den anderen, ne? War eine eigene Predigt wert, machen wir jetzt nicht. Aber dieser Stolz, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ich bin doch ganz in Ordnung, auf jeden Fall besser als viele. Vor ein bisschen mehr als 80 Jahren, da waren wir alle noch rechte deutsche Männer, also ich nicht, so alt bin ich auch wieder nicht, aber verstehst schon, was ich meine. Oder rechte deutsche Frauen, aber die waren da nicht so im Blick. Die wollen dazu da, dass sie Kanonenfutter für den Führer gebären und dafür das Mutterkreuz kriegen und das war's dann. Aber für die rechten deutschen Männer hat gegolten, ein rechter deutscher Mann steht selbst für seine Taten gerade, der braucht keinen Sündenbock Jesus, der ihn vertritt. Also Christentum war damals nicht so in. Alles erstens viel zu jüdisch und überhaupt ein Reich, in dem nicht das Recht des Stärkeren gilt. Kannst gar nicht brauchen, wenn du gerade einen Weltkrieg anzettelst. Muss man verstehen. Und es hat sich nicht so viel geändert. Heute reden wir nicht nur von den rechten deutschen Männern, also die meisten, noch nicht, schauen wir mal. Heute reden wir vom Ja Gottes zu den Menschen, ist gerade kirchlich total in. Ja, gerade, ist schon seit etlichen Jahren. Gott sagt Ja zu den Menschen, was stimmt. Und deswegen sagt Gott auch Ja und Amen zu allem, was Menschen so tun, wo es ganz und gar nicht stimmt. Es gibt Dinge, die du tust, die schieben eine Mauer zwischen Gott und dich. Das nennt man dann Sünde. Also nicht die Dinge, sondern die Mauer. Sie ziehen es auch nicht hundertprozentig durch, das mit dem Ja Gottes zu den Menschen. Vor etlichen Jahren eine Diskussion in einer Gemeinde ist darum gegangen, wer und was in einer Gemeinde Platz hat und willkommen ist und wer bzw. was nicht. Natürlich ist es um unser kirchliches Lieblingsthema gegangen. Trauung von gleichgeschlechtlichen Paaren. Sind homosexuelle Menschen in der Gemeinde willkommen? Und jede und jeder hat erzählt, ja, ich bin auch schon wirklich netten, lieben, freundlichen, anständigen Homosexuellen begegnet. Ich verrate euch was. Ich auch. Natürlich sind die in der Gemeinde willkommen. Und dann habe ich gesagt in der Runde, was ist mit Neonazis? Große Empörung, ja. Ich bin nachher von mehreren angeredet worden, ob ich tatsächlich Homosexuelle und Neonazis in einen Topf schmeiße. Ja, tue ich. Wer auf dem Topf steht, elende, dreckige Sünder. Und innen. Und ich denke jetzt beide eine. Und ich sitze auch drin, nur dass das klar ist. Weißt du, der Denkfehler ist nicht, wenn du sagst, Neonazismus ist ganz schlimm. Ist er. Der Denkfehler ist, wenn du meinst, irgendwas ist weniger schlimm. Vor allem natürlich das, was du machst. Wer einen Mord begeht, der gehört vor Gericht. Ich sage euch aber, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester wütend ist, gehört vor Gericht. Kommst drauf, wer das gesagt hat? Verdacht? Irgendwie hat Jesus gesagt, stimmt. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Und auch nicht eine. Du auch nicht. Und ich auch nicht. Das kannst abstreiten, wie ein rechter deutscher Mann, eh schon wissen. Oder indem du es religiös löst. Ich schaffe das schon, wenn ich mich nur genug anstrenge. Jetzt kommt ein längeres Zitat. Womit soll ich vor den Herrn treten? Wie kann ich mich angemessen verhalten gegenüber dem Gott, der in der Höhe wohnt? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Rindern als Opfertier? Wird es dem Herrn gefallen, wenn ich ihm 1.000 Witter bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen vergibt? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Man ist ja nicht ohne. Was Menschen nicht alles anstellen, damit sie Gott recht sind. Und es reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn du meinst, du kannst durch deine Leistung deine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, dann hast du noch immer nicht verstanden, wie kaputt du bist. Du kannst nicht selber dafür gerade stehen. Wenn dir mal aufgeht, wer du vor Gott bist, da hört sich das mit dem Gratschte auf. Da gehst du so schnell in die Knie, so schnell kannst du gar nicht schauen. Du kannst es nicht selber in Ordnung bringen. Und am 7. April 30 nach Christus ist Jesus unter deiner Schuld in die Knie gegangen und hat es in Ordnung gebracht. Das, was du nie kannst. Weißt du, Gott nimmt nicht deine Sünde her und erklärt sie für weniger schlimm. Gott nimmt deine Sünde her und erklärt sie für so schlimm, dass sie Jesus das Leben kostet. Und du kannst leben. Anders. Neu. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie sollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Schau, nimm zum Beispiel diese Frau, die Geschichte kennst, die sie zu Jesus geschleppt haben, weil sie es erwischt haben beim Ehebruch. Die wird gern so als unschuldiges Opfer hingestellt, war sie nicht. Die hatte die Ehe gebrochen. Sie sagen zu Jesus, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch überrascht und Jesus sagt, nicht, stimmt ja gar nicht. Das war schon so. Und nachher sagt er zu ihr, ich verurteile dich auch nicht. Geh und lad von jetzt an keine Schuld mehr auf dich. Am 7. April 30 nach Christus hat Jesus deine Schuld, deine Sünde, diese Mauer zwischen Gott und dir, sie selber aufgeladen, damit sie dich nicht mehr drückt. Damit du trotzdem anfangen kannst, dass du dieses neue Leben, das Leben, das so ausschaut, wie Gott sich dich vorstellt, dass du dieses Leben einübst. Dass du nicht mehr für dich lebst, sondern für den, der für dich gestorben und auferstanden ist. Du musst es nur wissen. Das musst du einer sagen. Dir und den Menschen um dich herum. Seit dem 7. April 30 nach Christus hast du einen neuen Auftrag von Gott. Weißt, die Menschheit hat diese Tage, die die Welt grundlegend verändert haben, in der Regel sehr schnell wieder vergessen. Den 1. November 1775. Die Idee vom Fortschritt ist sehr schnell wiedergekommen. Sie ist immer noch da. Heute heißt sie Wirtschaftswachstum. Die Wirtschaft muss immer weiter wachsen. Wenn irgendwer fragt, was ist, wenn die mal oben ansteht, das fragt man nicht. Den 14. Jänner 1974. Ich war vor 3 Wochen in Deutschland mit dem Auto. Ich habe vor der Grenze nochmal voll getankt und in Deutschland nur so viel nachgefüllt, dass ich wieder zurück über die Grenze gekommen bin, weil es ja bei uns so herrlich billig war. Und jetzt schauen wir mehr drauf, dass wir nicht so viel mit dem Auto fahren, weil es so teuer ist. Nicht, weil der Sprit eines Tages vielleicht ausgehen könnte. Und den 7. April 30 nach Christus, den haben sie auch vergessen. Nach 2000 Jahren Christentum denken Menschen immer noch, sie sind eh gar nicht so schlimm. Nach 2000 Jahren Christentum denken Menschen immer noch, sie kommen schon zurecht, wenn sie sich nur genug anstrengen. Nach 2000 Jahren Christentum denken Menschen immer noch, sie müssen selber zurechtkommen. Weil Jesus ja, der war das große Vorbild, der hat gesagt und vorgelebt, wie es geht, und jetzt bin ich dran. Und sie verzweifeln dran. An dem musst du verzweifeln, gerade die, die es ernst meinen. Musterbeispiel Martin Luther. Der hat in seiner panischen Angst vor der Hölle alles gemacht, damit er Gott nur ja recht ist, ist sogar ins Kloster gegangen. Und dort hat er weitergemacht, hat sich geschunden, ist ständig zur Beichte gerannt, weil er nie dieses Gefühl gehabt hat, jetzt reicht es, jetzt habe ich genug gemacht, jetzt bin ich Gott recht. Bis ihm sein Beichtvater gesagt hat, Bruder Martin, Gott ist nicht zornig auf dich, du bist zornig auf Gott. Hör mal hin, was Paulus sagt. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Nicht sich mit uns. Uns mit sich. Dieses Strampeln gegen einen Gott, für den du nie gut genug sein kannst, weil nur er gut ist. Dieses Strampeln gegen einen Gott, dem du nie recht sein kannst und dem du das übel nimmst, dieses Strampeln ist vorbei. Seit dem 7. April 30 nach Christus hast du keinen Grund mehr dazu. Nein, es ist nicht so, dass das keiner weiß und keine. Die Kirche weiß das. Also du, aber die Kirche, das seid ihr. Ist das klar? Und dieser Kirche, also auch dir, hat Gott den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Weil so viel wissen das noch nicht. Oder nimmer. Weil die Religion, diese Botschaft, du kannst es schaffen und du musst es schaffen und du wirst es schaffen, wenn du dich nur genug anstrengst, diese Religion ist wieder am Vormarsch. Egal ob esoterisch, buddhistisch, muslimisch, pseudochristlich oder was weiß ich. Völlig wurscht. Wer soll einer sagen, dass sie nicht müssen? Wenn nicht die, die es wissen. Also wir. Also du. Hausübung. Ausübung. Heute ganz praktisch. Nach dem Gottesdienst, nicht gleich ich, nach dem Gottesdienst verschwöre dich mit einem oder einer zweiten. Notfalls mit zwei. Mehr als drei sollte es nicht sein. Macht es euch aus, erstens, dass ihr übermorgen wiederkommt. Das ist sowieso wichtig. Kein Freitag ohne Ostersonntag, das geht gar nicht. Ich weiß, ich habe es heute schon gespoilert, ja, aber es ist so wichtig, dass du da bist, dass du es nochmal so richtig gründlich hörst und erlebst und spürst und mitkriegst, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus lebt. Also, das ist das Erste. Dass du es spürst, der Gott, der nicht am Tisch haut, der ist tatsächlich Gott. Und er hat das letzte Wort. Das Reich, in dem die Liebe gilt und nicht das Recht des Stärkeren. Das Reich, in dem gedient wird und nicht geherrscht. Dieses Reich kommt unaufhaltsam. Keine und keiner muss mehr selber vor Gott zurechtkommen. Verschwört euch zu zweit oder zu dritt höchstens, dass ihr übermorgen wiederkommt. Und dann überlegt euch gemeinsam einen Menschen, dem du das vergönnst, dass sie oder er das auch erlebt. Und dem bringt es mit übermorgen. Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Amen.